Ja, schöne Arten. Ich habe mal in Sachsen auf einem Teich alle drei Arten nebeneinander.
Oh, toll.
Sogar ein Foto
das war auch
gemacht,
im Winter, glaube. Ja?
Ja, mit meiner kleinen Kamera ein Foto gemacht.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Herzlich willkommen zurück zu Reingezwitschert im neuen Jahr 2025, die erste Folge, Folge 42.
Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr hier von Martin, der mir gegenüber sitzt, und von mir, Fabian.
Ja, und wir hoffen, das wird ein erfolgreiches Jahr mit vielen schönen Vogelbeobachtungen und mit vielen interessanten Podcast-Folgen für euch.
So, mit der ersten interessanten Podcast-Folge fangen wir jetzt mal an. Und zwar der Folge 42, hast du ja schon gesagt. Martin, ich habe natürlich wie auch letztes Jahr und vorletztes Jahr dazu einen kleinen Vogelfakt. Ich habe sogar zwei mitgebracht. Also Zahl 42. Das ist nämlich die Anzahl der Kormoranarten weltweit. Und auf den zweiten Fakt, hast du vielleicht selbst eine Idee, was könnte ich noch mit der Zahl 42?
Ich habe mir auch Gedanken gemacht und ich wäre jetzt auf die Körpertemperatur der Vögel gekommen.
So ist es, genau. Die Körpertemperatur der Vögel beträgt 42 Grad, anders als bei uns Menschen, wo es eher so 36, 37 Grad ist. Also Vögel sind ein bisschen höher temperiert, aber sind auch gleich warm, ne? Also die ändert sich nicht oder nur minimal. Und ja.
Ja, und apropos Körpertemperatur, es geht heute um das Thema Wintervögel, also Vögel im Winter. Und dazu haben wir ja schon mal eine Episode gemacht. Das ist die Episode Nummer 19. Wenn ihr da also reinhören wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Da erzählen wir dann nämlich ein bisschen was anderes als heute.
So, wir haben natürlich auch eine kleine Zuhörendenfrage mitgebracht. Und zwar von Elsbeth zum Thema Mauersegler. Schon mal vielen Dank. Also, ich lese mal vor. Hallo ihr beiden. Danke wie immer für die schönen Folgen. Hoffentlich noch lange. Danke erstmal. Ich habe Fragen zum Mauersegler. Wie kommen die Vögel in Südeuropa mit den schon immer höheren Temperaturen zurecht? Sind sie dort besser angepasst? Und wie geht es den Vögeln, bei denen ja auch dort ansteigende Temperaturen herrschen?
Ich fand die Frage super cool, weil ich mir die noch nie so gestellt habe. Und deswegen, ich habe auch gar keine Antwort darauf, ehrlich gesagt. Ich habe auch versucht, das ein bisschen zu recherchieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also ich glaube nicht, dass sie besser angepasst sind, weil es ist wahrscheinlich einfach noch nicht in der Kürze der Zeit passiert.
Also anatomisch oder morphologisch.
Anatomisch,
nicht.
Genau. Ja,
also sie kriegen jetzt nicht mehr Federn, noch eine Unterfeder, ziehen quasi ein Federkleid aus. Das geht natürlich nicht. Aber man könnte schon sagen, sie sind auf jeden Fall betroffen von der Klimakrise. Ne? Also in Südeuropa die Rastgebiete, die Camargue, die Doñana, da ist immer weniger Wasser, die verschlechtern sich da die Bedingungen.
Ja, und auch in den Brutgebieten. Also auch. Ja. Dort, wo sie unter Dächern und in Mauerritzen brüten, wird es sicherlich auch so heiß wie bei uns im Sommer. Es ging ja wahrscheinlich um diesen Fall, dass die Jungvögel dann das Nest frühzeitig verlassen, weil sie eben dieser Hitze entkommen wollen. Aber ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht einfach die Nischen anders sind. Vielleicht kriechen sie dann tiefer ins Mauerwerk und das ist dann kühler. Also ich kann mir das nur so erklären, ehrlich gesagt. Aber eine genaue Erklärung dafür hätte ich jetzt auch nicht.
Was ganz spannend ist in Südeuropa, da kommt ja nicht nur der Mauersegler vor, sondern auch zum Beispiel der Pfahlsegler. Auch eine Folge von der Klimakrise sind ja die extremen Wetterereignisse, so auch extreme Winde. Und die Segler, haben wir ja schon bei der schönen Swiftie-Folge besprochen, befinden sich ja fast ihr ganzes Leben in der Luft. Und wenn dann richtig heftiger Wind ist, zum Beispiel aus dem Süden, dann wird so ein Pfahlsegler auch mal 2000 Kilometer Richtung Norden verschlagen und taucht dann in Deutschland auf. Das ist auch ziemlich verrückt.
Mhm.
Ja, ich hoffe, Elsbeth, du bist zufrieden mit der Antwort. Und auf jeden Fall sehr, sehr spannende, interessante Frage. Und damit kommen wir zu den Vogelnews.
Die Vogelnews.
Ja, Fabian, du hast uns ja die erste News in 2025 mitgebracht. Und ich lese wie immer den Titel oder die Schlagzeile.
Und Schlagzeile vor, ja.
Ich lese wie immer die Schlagzeile vor, die du uns hier aufgeschrieben hast, nämlich gefiederter Beifang, tote Seevögel durch Fischerei.
Ja, die porträtiert das schon ziemlich gut. Also ist jetzt keine nette News, aber eine sehr, sehr wichtige, finde ich. Und zwar gibt es eine Studie aus 2024, die das erste Mal so eine große europäische Übersicht gibt über die Seevögel, über den Seevogelbeifang. So, man hat da alle möglichen, also eigentlich alles, was man bekommen hat über die europäischen Gewässer, hat man untersucht und auch extrapoliert für Regionen, wo weniger Daten sind. Und die Zahl liegt bei ungefähr 200.000 Vogelindividuen, die als Beifang sterben, also bei eigentlichem gewünschtem Fischfang irgendwie im Netz verenden. Die am stärksten betroffene Art sind die Trottellummen mit 31.000 toten Vögeln pro Jahr. Das gefährlichste Gewässer ist dabei der Nordostatlantik. Und die schlimmsten Fangmethoden, da gibt es zwei. Einmal die Stellnetzfischerei, da gehen ungefähr 95.000 dran zugrunde. Kurze Erklärung, Stellnetze sind Netze, die man ins Wasser stellt sozusagen. Die sind an Bojen befestigt. Da gibt es einmal welche, die an der Oberfläche sind. Die sind bis zu 15 Meter hoch und 15 Kilometer lang. Mhm. Also so riesen Netz.
Die treiben dann auch.
Genau, die treiben so ein bisschen rum. Und da will man vor allem Kabeljau oder Plattfische fangen. Letzteres macht man mit diesen Netzen, indem man sie unten, also auf dem Grund befestigt. Also man hat so ein, manche Fußballplätze vielleicht hinterm Tor haben, so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen und das dann teilweise 15 Kilometer lang. Und da verheddern sich die Fische dann, wenn sie durchschwimmen. Und so auch die Vögel. Und so eben auch die Vögel, Albatrosse, Lummen, verschiedene Meeresenten, das sind alles Arten, die tauchen und sich da dann Nahrung suchen, Fisch suchen, aber auch andere Pflanzenteile zum Beispiel und sich dann in diesen Netzen verheddern und dort verenden. Ja, also mehr Forschung ist da auf jeden Fall nötig. Man hat da noch einige kleine Lücken in den Gebieten, aber es ist auf jeden Fall schon beeindruckende Zahlen. Es ist auch über 40.000 Enten zum Beispiel pro Jahr. Und was können wir tun? Was kann jeder von euch tun? Was können wir hier zu Hause bei uns tun? Weniger Fisch essen, das kann man, oder kein Fisch essen, das kann man auf jeden Fall so sagen. Oder wenn man Fisch isst, versuchen möglichst nachhaltig zu essen. Da zum Beispiel der Greenpeace oder der WWF auch jeweils Fischratgeber, da kann man mit Sicherheit mal schauen. Und ansonsten werden wir euch noch was verlinken in den Shownotes.
Jetzt kommt Werbung.
Martin, ich möchte euch ein Buch ans Herz legen, das gut zur heutigen Episode zum Jahresbeginn passt. Der Autor Lars Jansson ist nämlich nicht nur Vogelkundler, sondern auch wirklich ein begabter Vogelillustrator. Und der hat wirklich, also es ist wunderschöne Aquarelle in diesem Buch angefertigt und abgedruckt.
Ja, ich beneide ja seine Kunstfertigkeit sehr. Ich würde auch gerne so malen können. Und ich feiere vor allem diese detaillierten und naturgetreuen Zeichnungen der Vögel. Das fasziniert mich immer besonders, wenn das so realistisch dargestellt wird wie auf Fotos. Ja, und in persönlichen Erzählungen porträtiert Lars Jansson in seinem Buch Wintervögel, so heißt der Titel, 58 Vogelarten, die in der kalten Jahreszeit bei uns zu sehen sind.
Schaut doch mal vorbei bei kosmos.de, da könnt ihr das Buch finden und natürlich überall da, wo es Bücher gibt. Ende der Werbung.
Thema der Woche.
Ja, wie ich es ja schon zu Beginn gesagt habe, in Folge 19 haben wir schon über Wintervögel gesprochen. Und da haben wir zum Beispiel geklärt, was machen Vögel im Winter, also Wintergäste, Standvögel, was sind so die verschiedenen Strategien, welche Vögel brüten sogar im Winter. Also wenn euch das interessiert, dann geht mal zur Folge 19. Und was fressen sie und wie sparen sie zum Beispiel Energie? Ja, und heute wollen wir über Wintergäste sprechen und zwar mehr so abseits der üblichen Orte, wie zum Beispiel unsere Gärten und die Futterstellen, die wir so aufstellen. Und ja, wo kann man sie am besten eigentlich beobachten?
Es gab dazu sogar eine Presseanfrage und zwar, können Tiere spüren, dass ein harter Winter naht?
Winter's coming, genau. Das fand ich eine interessante Frage, da musste ich auch erstmal recherchieren. Und tatsächlich ist es so, dass Tiere das nicht können. Ne? Also das können ja nicht mal Computermodelle vorhersagen, wie der Winter in ein paar Wochen oder Monaten wird. Und das können Tiere also auch nicht. Also sie können Luftdruckveränderungen wahrnehmen, sie können Stürme zum Beispiel vorhersagen oder spüren, wenn sie nah genug sind, aber harte Winter nicht. Aber Vögel können sich natürlich anpassen und das machen sie natürlich jedes Jahr im Winter, zum Beispiel wie Feldtiere auch, ein dichteres Gefieder bilden. Und das hat man beim Schneehuhn nachgewiesen, wo nicht nur längere Federn, sondern auch daunigere Federn sich entwickeln im Wintergefieder.
Ja, sehr spannend. Also sie merken nicht, dass der Winter kommt, aber wahrscheinlich merken sie früher als wir, dass das mit den kalten Winden auch kältere Temperaturen beispielsweise kommen.
Genau. Und das ist ja auch viel über die Lichtzusammensetzung gesteuert. Also wenn es wenig Licht ist, dann entsprechend stellt sich der Körper darauf ein, dass es kälter wird. Und dann gab es noch eine interessante Studie, die ich in einem Zeitungsartikel gesehen habe, die ich hier gerne noch mit reinnehmen wollte. Da ging es nämlich um den Energieverbrauch von Vögeln im Winter. Und diese Studie hat das Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie durchgeführt. Und da ging es um Amseln. Und der Autor war, also die Autorenschaft war so um Niels Linek, so hieß er. Die Studie kam im September letzten Jahres raus. Und die haben 120 Amseln in Deutschland besendet mit Loggern, also welche, die gewissermaßen ja, ich glaube, die Tageslänge und so weiter erfassen, aber auch, und das ist das Besondere, die Herzfrequenz und die Körpertemperatur. Und da konnten sie zum einen sehen, dass sich die Körpertemperatur 28 Tage vor dem Zug anpasst. Das war aber nur so ein Nebenergebnis. Was man aber noch dazu sagen muss, ist, es gibt ja in Deutschland unterschiedliche Amselpopulationen. Also im Norden sind sie eher Standvögel und im Süden sind das eher so Teilzieher. Deswegen hat man also so zwei Gruppen gehabt, die man miteinander vergleichen konnte. Und diese Logger haben sie vom Herbst bis zum Frühjahr getragen und dann wurden sie ausgewertet. Und man nimmt an, oder die Ursprungsannahme war, dass Zugvögel Energie sparen in ihrer Bilanz, weil sie in wärmeren Regionen, wo sie dann hinziehen, weniger Energie aufwenden müssen, um ihre Körpertemperatur zu halten. Also Vögel sind ja sehr klein, die verlieren sehr schnell Energie, wenn es draußen kalt ist. Und deswegen dachte man, das wäre ein Vorteil des Zuges, dass sie also Energie sparen. Tatsächlich ist es aber so, dass das nicht der Fall ist. Also beide verbrauchen gleich viel Energie. Und das war ein ziemlicher Aha-Effekt für die Autorenschaft, weil sie das eben nicht erwartet haben. Und sie vermuten, dass da vielleicht andere Sachen mit reinspielen, wie in einer neuen Umgebung zu sein, im Winterquartier braucht mehr Aufmerksamkeit, sie müssen also mehr in Acht sein vor Räubern und so weiter. Oder vielleicht ist auch das Immunsystem einfach stärker beansprucht durch die Reise, durch die Strapazen. Also das könnte dazu führen, dass sie dann im Endeffekt gar nicht Energie sparen. Ja, fand ich ganz interessant.
Total. Wir haben ja typische, also die Amseln, finde ich, ist auch so ein typischer Wintervogel, aber es gibt ja noch andere typische Singvogelgäste, die hier sind. Zum Beispiel Seidenschwänze ist bei uns, haben wir auch in der Folge 19 besprochen. Tolle, tolle Wintergäste. Bergfinken liebe ich auch sehr. Birkenzeisige Saatkrähen. Duhlen oder in manchen Regionen, wo es ein bisschen bergiger ist, kommen die Tannenheere dann auch mal, wenn Hochschnee liegt, gerne in die Gärten zu den Futterhäuschen. Auch ein toller, toller Vogel, den wir bei der Rabenvogelfolge als Bird of the Day hatten.
Ja, was sich aber auch immer lohnt, ist, Ausschau nach Wasservögeln zu halten. Ich glaube, viele haben das gar nicht so auf dem Schirm im Winter, aber da kann es echt lohnenswert sein, an bestimmte Orte zu gehen. Da kann man dann in der Regel ganz viele verschiedene Arten auch sehen. Und ja, fangen wir mal mit den Wasservögeln an. Da gibt es ja entweder Binnengewässer, ja, oder eben die zwei großen Meere, die wir haben, also die Ostsee und die Nordsee. Und alle lohnen sich gleichermaßen. Und vielleicht fangen wir mal mit den Enten- und Gänsevögeln an. Zum Beispiel bei den Schwänen.
Ja, nämlich im Winter. Also die dominierende Art, die wir so das ganze Jahr sehen, ist ja der Höckerschwan, der große Weiße mit diesem orangen Schnabel. Aber gerade im Winter ist es nochmal, lohnt sich immer zweimal hinzuschauen, weil gerade im Norden und im Nordosten kommen nämlich auch die Zwergschwäne, eine ganz besondere sibirische Art, sehr selten, zu uns nach Deutschland. Also wie gesagt, vor allem der Norden und Osten, da finden sich auch Singschwäne. Da gibt es sogar mittlerweile von dieser Art eine Brutpopulation in Deutschland. Also die beiden könnt ihr ganz gut erkennen. Anders als der Höckerschwan haben die nämlich gelb. Also habt ihr einen schwarzen Schnabel mit einem gelben Schnabelansatz. Und der Zwergschwan ist ein bisschen kleiner als der Singschwan und der hat etwas weniger gelb. Ich weiß nicht, Martin, hast du ihn schon gesehen?
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich kenne nur den Singschwan und den erkennt man sehr gut, weil eben dieser Gelbanteil größer ist, wie du schon sagst, und weiter unter das Nasenloch reicht als beim Zwergschwan.
Ja, schöne Arten. Ich habe mal in Sachsen auf einem Teich alle drei Arten nebeneinander.
Oh, toll. Sogar ein Foto, das war auch im Winter, ja?
Ja, mit meiner kleinen Kamera ein Foto gemacht.
Ja, und dann gibt es noch andere Gänse. Und gerade im Norden, also wenn man an der Nordsee ist, dann kennt man wahrscheinlich die Ringelgans. Also es ist eine ganz hübsche Art, die sehr viel Schwarz im Gefieder hat und eben diesen namensgebenden weißen Ring um den Hals. Und die ist dort häufig in großen Trupps anzutreffen. Und die unterscheidet sich vom Ruf her sehr stark von den üblichen, sag ich mal, Grauganz-Verwandten. Und wir hören mal kurz rein, wie die so klingt, die Ringelgans.
Also so rott, rott.
Ist sie nicht auch Rottgans?
Ja, ich glaube, weiß ich nicht.
Oder?
Sehr cool. Ah, oh, da kommt schon die nächste.
Wen haben wir denn da?
Das war die Weißwanggans. Also auch ein typischer Wintergast. Die brüten auch sehr, sehr weit im Norden. Gab in Deutschland mal ein einzelnes Brutpaar, glaube ich, in Schleswig-Holstein. Aber die brüten eigentlich so in der russischen Taiga und kommen dann im Winter zu Tausenden zu uns nach Deutschland und überwintern. Vor allem in der, sag ich mal, Nordhälfte Deutschland, so in Baden-Württemberg, Bayern, ist es ein bisschen schwieriger. Kann auch mal vorkommen, aber eher seltener. Die haben so einen, vom Hals so ein bisschen wie so eine Kanadagans, also auch einen schwarzen Hals und dann so einen weißen Fleck. Der ist aber etwas anders verteilt, etwas größer bei der Weißwanggans, die auch Nongans heißt übrigens. Und der Körper ist aber, es ist deutlich kleiner und kompakter und ist sonst so grau. Also wirklich auch eine sehr schöne Gans. Für mich so die Winter, Wintergans. Oh, klingt, als würde ich essen wollen. Nee, also für mich so die Art, die im Winter eben ganz viel da ist. Neben den Arten, die im Binnenland zu finden sind. Also Ringelgans, Weißwanggans, Nordhälfte von Deutschland, aber vor allem an der Küste. Es gibt aber auch Arten, die ganz, ganz viel im Binnenland sind. Und da zum Beispiel die Blässgans. Für mich so die häufigste Art.
Die hatten wir auch schon mal als Vogel des Tages, ne?
Genau, der Ruf ist so ein bisschen heller als bei der Graugans. Und es kann auch vorkommen, also die hat so eine weiße Blässe. Pferd.
Also am Schnabelansatz, ne?
Genau, so eine weiße Blässe. Auch die Zwerggans, die ist ganz, 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 ganz selten. Die hat auch so eine weiße Blässe, aber hat so einen gelben Augenring. Und dann gibt es noch die Saatgans. Also ihr merkt, das ist ganz schön verwirrend.
Ja, und wenn ihr am Meer seid, aber auch an großen Binnengewässern, dann könnt ihr da auch mal Ausschau halten nach Lappen und Seetauchern. Also wir verlassen jetzt die Enten- und Gänseartigen und gehen mal zu den Tauchern. Der Name verrät schon, also das sind Tiere, die gerne tauchen, anders als Gänse zum Beispiel, die oftmals eben nur oben schwimmen. Und da gibt es, finde ich, immer ganz besonders, wenn man die großen Seetaucher sieht in Deutschland. Also ich habe bisher nur welche in Skandinavien gesehen, nie aber hier. Ich habe aber auch nie danach gesucht. Ihr erinnert euch vielleicht an die Popkulturfolge mit Philipp und Antonia von Gut zu Vögeln. Und da haben wir nämlich den Eistaucher, glaube ich, vorgespielt.
Ja, genau, den Eistaucher, den Filmstar.
Den Filmstar, der in allen möglichen Filmen genutzt wird, auch wenn er dort in diesen Landschaften, wo er dort eigentlich vorkommen soll, gar nicht vorkommt natürlicherweise. Und auch den kann man bei uns sehen. Der kommt dann aus Island zu uns und ist dann hauptsächlich auf der Nordsee zu sehen.
Ja, und wir hören uns den auch nochmal an, einfach weil es so ein Filmstar ist und dieses sich in diversen Filmen, in Harry Potter, in unglaublich vielen Marvel-Filmen, also überall hört man das im Hintergrund, egal ob die jetzt in der Wüste sind, im Dschungel oder so. Wir gucken mal, wir hören mal rein. Toller Ruf. Ja, es gibt die anderen Seetaucherarten, vor allem der Sterntaucher, der vergleichsweise noch der häufigste ist, den ihr sowohl an der Küste, aber auch manchmal auf so großen Binnenseen sehen könnt. Binnenseen sehen könnt. Und der hat im Prachtkleid so einen rotbraunen Hals, wirklich sehr hübsch. Und im Winter ist er aber meist so grau, weiß, schwarz. Vor allem die Jungvögel sind noch ein bisschen grauer am Kopf. Sehr hübscher Schnabel. Vogel mit aufgeworfenem Schnabel.
Oh Gott, genau.
Der Sterntaucher, verrückt.
Ja, das Besondere, glaube ich, an den Tauchern ist, da braucht man oft gute Ferngläser oder Spektive, weil die oft sehr weit draußen auf dem Meer oder auf dem See tauchen und jagen. Und sie liegen oft sehr flach im Wasser. Also eigentlich guckt nur der Hals und der Kopf raus, können manchmal auch wie ein Kormoran aussehen.
Gibt es neben dem, also ihr kennt vielleicht den Haubentaucher, vielleicht den Zwergtaucher sogar, der ist ja auch noch recht häufig bei uns. Und gerade im Winter habt ihr auch noch Chancen, den Rot- oder Schwarzhalstaucher manchmal zu sehen. Oder sogar, das ist so Highlight, der Ohrentaucher. Das ist ein super hübscher skandinavischer Vogel, der im Winter hier auch mal runterkommt. Sieht aber im Schlichtkleid, hat er so ein rotes Auge, ist sonst relativ weiß-grau. Und den von dem Schwarzhalstaucher zu unterscheiden im Winter, das ist wirklich die Kür. Der Rothalstaucher sieht auch so ähnlich aus, hat aber noch einen gelben Schnabel. Also ihr merkt, da kann man sich so richtig schön reinsliden lassen in das Thema.
Ja, und dann gibt es noch ganz viele andere Vogelarten. Also wenn ihr am Meer seid, wie auch auf Binnengewässern, dann könnt ihr zum Beispiel nordische Enten sehen. Also da gibt es die Trauerente und die ja recht nah verwandte Samtente, beides schwarze Enten, die sich aber, glaube ich, auch im Verhalten ein bisschen unterscheiden und auch im Aussehen.
Ja.
Also die kann man ganz gut unterscheiden, wenn man weiß, worauf man achten soll.
Trauerenten, wirklich, wie der Name sagt, ganz schöne, schwarze, elegante Enten. Die Männchen und die Weibchen sind ein bisschen schwarz-braun. Und die sind zu Hunderttausenden im Winter auf der Nord- und Ostsee. Und die Samtenten schon deutlich weniger. Die sind auch dunkel. Und das beste Merkmal ist der weiße Flügelstreif. Das kann man ganz gut. Daran kann man es ganz gut sehen. Ja, und im Winter kommen die manchmal sogar bis ins Binnenland und sitzen auf irgendwelchen Binnenseen. Das ist dann ganz cool.
Und eine Gruppe, die wir noch erwähnen wollen, wenn es um Wasservögel geht oder um Vögel, die in der Nähe von Wasser anzutreffen sind im Winter, sind die Wartvögel. Und da ist, glaube ich, am spektakulärsten, sage ich jetzt mal so subjektiv, sind die Alpenstrandläufer, die man im Winter zu großen Trupps in großen Schwärmen an der Nordsee zum Beispiel sehen kann, die dann also im Formationsflug, also im Sinne von Schwarmformation fliegen. Und vielleicht habt ihr euch auch schon mal gewundert, warum die eigentlich Alpenstrandläufer heißen, weil die kommen gar nicht in den Alpen vor, jedenfalls nicht in unseren Alpen. Die wurden tatsächlich nach den lappländischen Alpen, also in Skandinavien, benannt.
neben den Meereswasser-Wartvögeln haben wir auch Singvögel, die ihr beobachten könnt. Da ist, wir sagen es heute ein bisschen öfter, die Küste wieder sehr gut. Also sowas wie Schneeammern. Tolle Art. Ich glaube, der nördlichst brütende Singvogel, den es gibt. Also sie brüten auch noch in der Hocharktis. Wir haben die Ohrenlerche, auch sehr hübscher Vogel, mit so kleinen Öhrchen, so Hörnchen.
Sieht mal aus wie Hörnchen, genau. Ja,
hast du die schon gesehen?
Nee, nur auf Fotos.
Sehr hübsch. Berghänflinge, das ist auch eine Besonderheit. Die sehen so ein bisschen aus, sehr kleine Finken, sehen aus wie Bluthänflinge, aber kleiner, brauner und haben so einen gelben Schnabel und einen lachsfarbenen Bürzel. Ja, und Greifvögel ist auch cool.
Ja, nicht zu vergessen.
Bussard-Business wird ein anderes im Winter. Im Sommer haben wir den Mäusebussard und seltener den Wespenbussard. Der Wespenbussard ist über alle Berge im Winter, aber es kommt einer aus Skandinavien dazu, und zwar der Raufußbussard. Der ist benannt, also sowohl im Deutschen als auch sein lateinischer Name, nach dem Lagopus Hasenfuß, weil der hat ganz befiederte Beine. Das ist cool.
Ja, und ich glaube, die gehen bis zu den Zehen runter, die Federn, ne?
Ja.
Und den könnt ihr ein bisschen, also den könnt ihr ganz gut unterscheiden vom Mäusebussard, der ja auch im Winter bei uns bleibt und von dem es hin und wieder auch so helle Morphen gibt. Also der Raufußbussard ist insgesamt etwas heller als der Mäusebussard. Aber wenn er gerade fliegt oder auch sitzt, dann erkennt man gut diesen dunklen Bauchfleck zum Beispiel, der ihn ganz gut vom Mäusebussard unterscheidet. Und auch die markanten dunklen Schwanzbinden sind ein gutes Merkmal.
Ja, und im Flug vor allem die Bugflecken. Also er hat auf den Flügeln in der Mitte so abgesetzte schwarze Vierecke. Nicht zu verwechseln mit so kleinen Kommas. Das können nämlich diese weißen, sehr jungen oder meistens junge Bussarde, Mäusebussarde, die so weiß sind, die haben meist so Kommas. Aber der Raufußbussard hat diese breiteren, rechteckigen Bugflecken und dann diese abgegrenzte, schwarze, dunkle Binde. Ja, das ist ein cooler Vogel. Und Merlin
müssen wir noch sagen,
ja,
ist kein Greifvogel, wie wir gelernt haben, sondern ein Falke, also gehört zu den Falkenartigen. Und das ist der kleinste Falke, den wir in Europa haben. Interessanterweise, das wusste ich auch nicht, sein Name leitet sich wohl vom mittelhochdeutschen Wort Smirlin ab, was Zwergfalke heißen soll.
Ich dachte, er hat irgendwie, weil der so, die Männchen so einen schiefergrauen Umhang haben. Dachte,
so wie der Magier, meinst du?
Mit dem Magier zu tun.
Ja, und den kann man in Deutschland vor allem auf dem Durchzug sehen. Achtet mal darauf, der ist also kleiner als unser heimischer Turmfalke zum Beispiel.
Also wirklich, es gibt Vögel gucken, ist immer spannend. Das können wir euch auf jeden Fall mitgeben. Ich weiß nicht, Martin, was ist denn deine Wintervogelart? Was ist so dein Highlight im Winter?
Ach, also wenn ich mir eine aussuchen müsste, würde ich den Raubwürger nennen, den ich mal an einem kalten Wintertag an der Oder gesehen habe, wie er auf einem Busch saß und ein Gewölle rausgewürgt hat, was ich dann irgendwann unter dem Busch gefunden habe und natürlich mit nach Hause genommen habe für meine Sammlung.
Das ist ein Killer, ne? Der sucht sich, die Beutetiere werden da aufgespießt, wie es der Neuntüter auch macht.
Genau, der bleibt aber bei uns im Winter, der Raubwürger.
Ja, der Neuntüter ist in Afrika.
Und deine?
Ich glaube, wir haben uns das bei Folge 19 schon gefragt. Ich meine, da habe ich den Fichtenkreuzschnabel gesagt, weil ich den auch echt toll finde, das mit so einem kreuzförmig, also die Schnabelspitzen gehen nicht aufeinander, sondern seitlich vorbei. Damit kann er so Samen auch rausholen und der brütet sogar auch im Winter total krass. Also der brütet, der ist mehr von der Samenreife abhängig und macht dann so ganz warme Nester mit Federn. Toller Vogel. Und ansonsten Bergfinken. Bergfinken finde ich echt toll. Ja. Dieses quietschende, dieser bunte Buchfink mit diesem quietschenden Ruf, den habe ich sogar mitgebracht. Hör mal rein. Das ist cool, oder? Kleines Quietschähnchen.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht erkannt, aber sehe ich auch viel zu selten. Eine gute Gelegenheit, den Bergfinken vielleicht zu sehen, ist tatsächlich, bietet sich bald nämlich die Stunde der Wintervögel. Die steht vor der Tür.
Oh Martin, das war eine wirklich zuckersüße Überleitung.
Ja, natürlich. Ne? Dafür sind wir doch bekannt. Und das ist eine Mitmachaktion, falls ihr sie noch nicht kennt, an denen jeder und jede teilnehmen kann. Und es geht darum zu sehen, welche Vögel bei uns im Winter zu sehen sind.
Also ihr könnt alle mitmachen, nehmt euch eine Stunde Zeit und setzt euch vor den Balkon, auf den Balkon, in den Garten oder vor den Garten, ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Ihr könnt es aber auch in Parks machen, wo ihr möchtet und zählt da eine Stunde lang. Die Regeln werden wir euch auch nochmal verlinken. Findet ihr alles unter nabu.de/wintervogel. Da könnt ihr auch die Anleitung finden, also wie ihr keinen Vogel doppelt zählt. Also immer die höchste Anzahl, die ihr gleichzeitig seht. Da findet ihr auch Verwechslungskandidaten. Und wir sind sehr gespannt, was die Ergebnisse bringen, welche Vögel sich im Winter bei uns so hier aufhalten. Gibt es einen Einflug von weiß nicht, von Seidenschwänzen, von nordischen Arten. Was macht die Amsel mit in Bezug auf den Usutu-Virus? Also macht gerne mit, sammelt mit Daten und wir sind sehr gespannt, was rauskommt.
Ja, geht raus, auch wenn es kalt wird. Also gerade wenn es kalt wird und klar ist, dann habt ihr nämlich die besten Chancen, Vögel zu sehen. Nehmt euch ein Buch mit, das Nabu-Vogelbuch, nehmt euch die App mit und ja, schaut euch die Schlichtkleider an der Vögel und dann bestimmt los, was das Zeug hergibt. Ja, und wie ihr genau mitmachen könnt bei der Stunde der Wintervögel, das erfahrt ihr jetzt.
Nabu-Gezwitscher.
Die Stunde der Wintervögel findet statt vom 10. bis zum 12. Januar. Also ab nach draußen, zählt Vögel. Aufrufen tut der NABU mit seinem bayerischen Partner, dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz, dem LBV. Also guckt am Futterhäuschen, im Garten, Balkon, Park, überall, wo ihr möchtet und schaut, ob ihr Vögel seht. Also im Mittelpunkt stehen bei uns verbreitete Arten, die im Winter da bleiben, aber auch Wintergäste. Also nicht nur Meisen, Finken, Rotkehlchen, Spatzen, auch die Rabenvögel, die nordischen Gäste. Wir sind gespannt. Ihr könnt eure Meldung eingeben bei www.stundederwintervogel.de. Dort findet ihr auch alle weiteren Infos zur Aktion, zum Mitmachen und Vorbereiten. Und es gibt auch was zu gewinnen.
Ja, bleibt noch der Bird of the Day. Und bevor wir den einspielen, vielleicht ganz kurz nochmal etwas zum wissenschaftlichen Namen. Wir hatten das ja im letzten Jahr. Die wissenschaftlichen Namen sind ja oft so zweiteilig oder sind immer zweiteilig. Und die Art heißt Spinus spinus. Vielleicht erinnert ihr euch noch, um welche Art es sich handelt. Ansonsten hören wir mal kurz rein, wie der klingt. Auch hier wieder sehr deutlich. In echt hört man das wahrscheinlich etwas weiter entfernt und oftmals auch in Mehrstimmigkeit, denn dieser Vogel ist meistens zu mehreren unterwegs. Genau, Männchen und Weibchen unterscheiden sich in der Farbe. Also die Männchen sind wie so oft etwas stärker gefärbt, also etwas prächtiger gefärbt, nenne ich es jetzt mal ohne Wertung. Und wir haben meistens so eine Mischung aus Gelb bis Grüngelb mit einer Strichelung am Bauch und Rücken. Das gibt euch vielleicht schon mal einen Hinweis. Und es ist ein häufiger Brutvogel in Deutschland. Mag man gar nicht so denken, weil ich sehe den in der Regel immer nur im Winter.
Im Winter sind auch deutlich, deutlich mehr Vögel da, weil dann die ganzen nordischen, ich muss immer aufpassen, dass ich den Namen noch nicht sage, Vögel dazukommen. Also im Winter könnt ihr ihn noch besser beobachten. Schaut da vor allem an Früchte von Erlen oder auch von Birken.
Da hängen sie dann nämlich gerne an den dünnen Zweigchen und balancieren und hangeln. Und
häufig hört man den Ruf vor allem. Das ist so ein etwas trauriges, aber auch schönes und Düdü. Warte, das habe ich auch mit dabei. Diesen Ruf hört ihr dann häufig.
Ja,
Flugruf dann.
Und wenn ihr vielleicht einen Blick erhaschen könnt, dann seht ihr auch, dass der Schwanz so gegabelt ist. Das ist auch ein schönes Merkmal für diese Art. Was euch aber nicht verwirren sollte, ist, dass er auch oftmals mit anderen Arten vergesellschaftet ist. Zum Beispiel Birkenzeisigen oder mit Stieglitzen. Also da muss man dann etwas genauer hingucken.
Das ist wunderschön, wenn es dann so ein bunter Finkenhaufen. Ich liebe das im Winter.
Genau.
So, wir lösen es mal auf. Es handelt sich, also ihr habt vielleicht gehört, irgendwie ist das schon Singvogel, es ist Erlen, war auch schon ein Tipp. Ja. Also es ist der Erlenzeisig und ich lese nochmal ein kleines Kapitel aus dem Nabu-Vogelbuch vor. Und zwar Zeis. Dieser Begriff kommt aus dem Mittelhochdeutschen und heißt übersetzt zart oder anmutig. Daraus ist die Bezeichnung der Zeisige entstanden.
War mir auch neu.
Und damit hören wir ihn nochmal singen.
Wie immer, schaut bei Social Media vorbei, beim NABU-Bundesverband. Da könnt ihr den Erlenzeisig nochmal in Bild und Ton bewundern.
Ansonsten abonniert uns auch in diesem Jahr weiter. Aktiviert das Glöckchen, empfiehlt es Freundinnen und Freunden und schreibt uns gerne eine Bewertung unter
vogelpodcast@nabu.de. Dort könnt ihr auch gerne mal Themen vorschlagen. Wenn euch was insbesondere interessiert, dann nehmen wir das vielleicht mit auf.
Und damit wünschen wir euch allen einen guten Start, einen ruhigen Start, einen entspannten, mit ganz vielen schönen Vogelbeobachtungen ins neue Jahr. Macht doch gerne mal dieses Jahr eine Vogelliste. Also schreibt euch immer auf, wann ihr den ersten Vogel von jeder Art gesehen habt. Das macht auf jeden Fall super Spaß. Ich finde Anfang des Jahres, so, welchen Vogel sieht man als erstes? Wann kommt der erste? Das ist so ein bisschen auch Mini-Wissenschaft. Man sieht dann, wann hat man seinen ersten Zip-Zap gesehen. Oder naja, macht es gerne. Also ich kann es nur empfehlen. Und damit habt einen wundervollen Tag.
Wir sehen uns bei der Stunde der Wintervögel. Macht's gut.
So ist es. Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Thank you. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.